Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Predigtreihe im Nehemia-Buch. Wir haben angefangen vor 3 Sonntagen über den Nehemia zu predigen. Wir hatten uns vorgenommen, einmal uns in dieses Buch zu vertiefen. Heute die Überschrift für die Predigt: Nicht zurückweichen, weiterbauen. Nicht zurückweichen, weiterbauen. Das Buch Nehemia, gerade mit dem Mauerbau und dem Wiederaufbau der zerstörten Stadt, wird unter Pastoren und in Gemeinden die letzten Jahre und Jahrzehnte gerne so als ein Beispielbuch dafür genommen, wie einerseits Leiterschaftshinweise gewonnen werden können für die Gemeindearbeit, aber auch wie der Aufbau so ein Beispiel, ein Symbol ist für Gemeindeaufbau. Die Stadtmauer in Jerusalem ist sozusagen ein symbolträchtiges Beispiel für Gemeindebau. Für Israel hatte dieses Projekt nach vielen Jahrzehnten Brachliegen, nach vielen Jahrzehnten Ruinendasein eine enorme Bedeutung. Für das Volk Israel war es nicht nur sozusagen eine Art Reparatur eines Lochs in der Mauer. War es nicht nur, wie wir es vielleicht manchmal haben, ich muss das Dach neu decken. Oder ich wollte schon immer den Carport endlich mal streichen. Dass man so etwas, was schon ein bisschen Verzug hat, nun endlich tut. Für Israel hatte die Mauer und der Wiederaufbau der Stadt sozusagen emotional, moralisch und ökonomisch eine ungeheure Bedeutung. Es war das Zentrum ihres Glaubens, es war die zerstörte Hauptstadt und mit dieser zerstörten Hauptstadt ging es immer auch um ihre zerstörte Identität als Volk. Sie waren verstreut, sie waren überall nirgends zu Hause. Sie waren auf ihren Feldern zum Teil enteignet, sie waren in ausgelöschten Dörfern, wo die Verwandten fehlten. Sie lebten in einer Stadt, in der man vielleicht noch die Straßen erkannte, aber ansonsten viel Geröll und Schutt lag. Ich habe mir so überlegt, wie könnten wir uns in der heutigen Zeit, die Jüngeren, wir müssen eigentlich gleich wieder in den ganzen Krieg zurück, aber gäbe es etwas Vergleichbares, wo man sagen könnte, wo hat etwas wie dieser Mauerbau von der Bedeutung stattgefunden? Und ich dachte so daran an die Frauenkirche in Dresden. Wie viele Jahre hat diese Kirche als Ruine in der Stadt Dresden gestanden? Ist vor sich hin, ja, ruiniert worden. Sie war preisgegeben, Wind und Wetter. Man hatte Steine nummeriert. Man wollte schon seit vielen Jahren aufbauen, aber eigentlich ist ein Jahrzehnt nach dem anderen darüber hinweggegangen, ohne dass etwas geschah. Und wenn man so etwas erlebt, wenn die Menschen die Ruine sehen, ihr Vorhaben im Herzen tragen und dann merken, dass ein Jahr nach dem anderen vergeht, ohne dass etwas geschieht, dann frisst sich so eine, wie soll ich sagen, Ruinenlandschaft in die eigene Motivation. Menschen sind entmutigt. Wozu sollen wir das tun? Hat das überhaupt noch einen Sinn? Schaffen wir das? Oder wie dann nach der Wende, wie dieses Feuer neu entfacht wurde, wurde dieses Vorhaben zu einem Kristallisationspunkt. Man wollte, nun war die Gelegenheit da, man wollte es schaffen und man machte sich auf den Weg. Man begann sozusagen Kollekten zu sammeln, Gaben zu sammeln, Spenden einzusammeln. Man hat unglaublich viel aufgewendet, um den Wiederaufbau der Frauenkirche leisten zu können. Und dann war es vollbracht. Und wenn man heute hinschaut, dann merkt man, dieser Wiederaufbau der Kirche, dieses gelungene Beispiel von, wir haben eine Ruine wieder dem alten Glanz zugeführt und der Bestimmung zugeführt. Die Kirche strahlt in neuem Glanz auf und wird genutzt, hat Wirkung in die Stadt. hat wirtschaftliche Wirkung in die Stadt, hat emotionale und auch so wertschätzende Wirkung für die Stadt, wo sie gespürt haben, es ist uns gelungen, wir haben etwas geleistet. Israel wollte die Mauern wieder aufbauen. Es war ihr Projekt, aber sie hatten keinen Mut mehr. Zu viele Jahre lag die Mauer brach. Sie waren resigniert über Generationen hinweg. Und dann kam Nehemia und stellte sein Projekt und sein brennendes Herz vor. Dann kam Jeremia mit einem brennenden Herzen und hat sozusagen die Leiter und die Menschen wieder neu motiviert und entfachen können für dieses Projekt. Ja, wir wollen diese Mauer wagen aufzubauen. Er hatte ja auch Geld mitgebracht, er hatte auch Genehmigungsschreiben dabei, sodass es also leichter war, nun anzufangen und die Dinge in die Hand zu nehmen. Im Neuen Testament finden wir eine ähnliche Situation vor. Im Neuen Testament finden wir verschiedene Bilder, zwei sehr prägende Bilder, wo es auch darum geht, dass etwas aufgebaut wird, dass etwas zusammengefügt wird, dass etwas belebt wird, dass etwas nach vorne getragen wird. Im Neuen Testament finden wir das Bild vom Leib Jesu oder von dem Bau der Gemeinde, von dem Bau, der manchmal als Tempel beschrieben ist oder einfach nur als Bau beschrieben ist, der zusammengefügt wird, der aufgerichtet wird, wo es einen Eckstein gibt, welcher Christus ist. Auch im Neuen Testament geht es darum, dass sozusagen aus einer mitunter vielleicht gewöhnten Vorläufigkeit, wir sind nicht so viele, wir sind nicht so stark, wir sind momentan nicht so motiviert, wir sind in einer vielleicht Krisensituation. Paulus ermutigt die jungen Gemeinden im Neuen Testament in verschiedenen Briefen, dass gebaut wird, dass aufgebaut wird, dass etwas zusammen geleistet wird. Und der Mauerbau, den Nehemia an der Stadt leistete, war auch kein Projekt von einer, sage ich mal, biblisch ausgeschriebenen Betonwerk oder Firma, die man beauftragt hat, sondern das Interessante an dem Bau ist, wenn man das liest im dritten Kapitel, dass Arbeitsgemeinschaften aus den unterschiedlichen Dörfern und Regionen um Jerusalem herum nach Jerusalem kamen und dort ihren Beitrag an der Mauer leisteten. Es waren unterschiedliche Gruppen, es waren unterschiedliche Dörfer, es waren unterschiedliche Berufsgruppen, die Salbenmacher arbeiteten an einer bestimmten Stelle, die Goldschmiede arbeiteten an einer bestimmten Stelle. Es waren also nicht nur geübte und gelernte Bauarbeiter, sondern es waren Leute mit unterschiedlichen Gaben und Begabungen, Verantwortung und regionaler Zugehörigkeit, die sich einbrachten, um sich beim Mauerbau der alten Hauptstadt zu engagieren. Und sie engagierten sich für das größere, über sie hinausgehende gemeinsame Ziel. An der Stelle bringe ich mal eine Frage unter. Wir alle kommen gerne in die Gemeinde, wir alle leben gerne in der Gemeinde und wir alle singen gerne in der Gemeinde und wir alle treffen Menschen gerne in der Gemeinde und ich freue mich auf den Tag, wo wir uns wieder maskenlos begegnen können. Möge Gott Gnade geben, dass das möglich ist, dass man sich wieder als Mensch mit dem ganzen Gesicht sieht. Und doch, glaube ich, ist es immer wieder einmal nötig, dass wir in eine innere Revision gehen an der Stelle, wenn es um die Frage geht, ist für mich Gemeinde ein Ort, an den ich Erwartung habe, dass mir gedient wird? Oder ist Gemeinde jener Ort und jenes Projekt, das größer ist als meine persönliche Situation und für das ich mich engagiere und in das ich mich mit dem, was zu mir gehört, einbringe. Und wenn wir das einmal vergleichen mit der Situation, von der wir gerade sprachen, dann bedeutet das, es geht nicht nur darum, dass ich mich einbringe mit dem Gewerk, das ich kann als Goldschmied oder mit dem Gewerk, das mir vertraut ist als Salbenmacher, sondern es geht darum, ob ich in diesem großen Projekt an der Stelle mich einbauen und eingliedern und anleiten lasse, wo gerade die gemeinsame Herausforderung liegt und steht. Ich will das nicht als Frage verstanden wissen, um Druck zu machen oder schlechtes Gewissen, sondern ich merke, dass es manchmal so für einen selber immer wieder mal nötig ist, sich sehr klar zu machen, tue ich es, weil in mir oder lebe ich in einer starken Erwartungshaltung, wo ich abprüfe, ob das, was meine Erwartung ist, erfüllt wird? Das darf ich. Aber es darf auch darüber hinaus die Frage mitlaufen, wo ist gerade Not am Mann und wo ist etwas, wo ist ein Projekt, wo ich unabhängig von meiner Erwartung einen Beitrag leisten kann. Im Neuen Testament würden wir sagen, wir reden vom Dienst. Wir haben dann auch dann den Zuschnitt natürlich vom gabenspezifischen Dienst. Das ist auch gut so. Also wenn ich singen müsste, wäre das keine gute Idee. Aber es gibt Dinge, wo man sagen kann, da kann man mitmachen. Da ist ein Projekt, in das alle miteinander sich engagieren und dazu beitragen. Und die Motivation, aus der das geschieht, ist auch damals unterschiedlich gewesen. Wenn man im dritten Kapitel liest, dann sind die meisten Belege nur da, dass erwähnt wird, welche Gruppe sich wo engagierte. Zweimal gibt es einen Ausreißer. Einmal heißt es von der Gruppe, ich glaube aus Tekoa, dass die Leitung der Stadt, die edlen Leute dieser Stadt, sich nicht einbringen wollten und darauf verzichtet haben, an dem Projekt persönlich mitzumachen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Hinweis, dass gesagt wurde, derjenige, ich glaube in Vers 10 ist es, er mauerte an der Mauer gegenüber seinem Haus. Da war so ein hohes Eigeninteresse da. Er arbeitete sozusagen vis-à-vis seiner Wohnung und seiner Behausung, hatte ein großes Interesse, dass da natürlich die Mauer geschlossen wird. Nehemia leitete sozusagen ein großes nationales Projekt. Er leitete ein Projekt, wo sich unterschiedliche Gruppen aus dem Umland für das gemeinsame, große Ziel engagierten. Und auch wir können und dürfen uns als Gemeinde engagieren für das große gemeinsame Ziel. Einmal für die Verbreitung des Evangeliums, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Für den Bau der Gemeinde hier am Ort mit dem, was wir an Gaben und Fertigkeiten haben und Möglichkeiten, die Gott uns in dieser Zeit als Gemeinde gibt. Und wir dürfen uns engagieren in dem Wissen, dass das, was wir tun, über uns hinaus Bedeutung hat. Dass Gemeinde bleiben wird, auch wenn ich schon gegangen bin. Dass es Gemeinde gegeben hat, bevor ich kam. Und dass es Gemeinde geben wird, wenn ich gegangen bin. Es gibt so Situationen in Begegnungen mit Menschen, wo man das so sehr persönlich greifen kann. Wo Senioren einem manchmal mit erzählen können, weißt du, damals, als die Gemeinde gegründet wurde, da war das so und so und so und so. Und dann habe ich viele Jahre gebetet, damit das und das und das geschieht. Und jetzt ist das geworden. Damals hat man sich das gar nicht denken können, dass hier einmal ein Gemeindehaus von uns und für uns steht. So schön, so groß, so gefüllt mit Leben. Und es ist geworden über die Jahre hinweg. Die Israeliten waren mit Nehemia aufgestanden. Sie hatten sich entzünden lassen von diesem Mann aus dem fernen Osten, der sozusagen mit der Last auf seinem Herzen gekommen war. Sie hatten sich entzünden lassen, sind aufgestanden. Nach jahrzehntelanger innerer Resignation. Sie sind aufgestanden, haben die Brache ihrer Seele überwunden, haben gewagt, es noch einmal sozusagen einzusäen, Hoffnung, Zuversicht, ja, Mut, dass es wirklich ein Morgen gibt, dass es sich lohnt, für die Mauer sich zu engagieren. Trachtet zuerst, sagt Jesus, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Projekt, das größer ist als ihr. Und alles, was ihr braucht, alles, was euch bewegen wird, alles, was ihr nötig habt, wird euch auf dem Weg gegeben werden. Unsere innere Haltung ist oft umgekehrt, gell? Wir hätten gerne vorher schon das und das und das alles gesichert und dann. Aber ich glaube, dass wir lernen dürfen, dass Gott uns auf dem Weg, wenn wir uns für ihn engagieren in der Gemeinde und im Reich Gottes, dass er viele Dinge, die wir brauchen, uns schenkt und uns gibt. Die Motivation für den Bau für die Israeliten war: Wir engagieren uns für das Ziel, das größer ist als wir selbst. Wir geben uns hinein in diesen Wiederaufbau unserer Stadt. Wir arbeiten an der Reparatur unserer Mauer. Und im Neuen Testament ist es eben ähnlich. Die Gemeinde ist ein Projekt, das wächst und gedeiht. Römer 12. Da heißt es in Vers 4, dass wir Glieder an einem Leib sind, untereinander, dass wir unterschiedliche Dienste verrichten, aber dass insgesamt es darum geht, dass der gesamte Leib aufgebaut wird. Epheser 4, die Parallelstelle dazu. Oder Korinther 12, 1. Korinther 12, das ganze Kapitel, wo das Bild vom Leib entfaltet wird. Und im 1. Korinther Kapitel 3, wo Paulus schreibt, dass er als kundiger Baumeister die Grundlage gelegt hat für die Gemeinde und ein anderer kommt und baut darauf auf und wenn der gegangen ist, wird wieder ein anderer kommen und das Werk weiterführen. Wir sind unterwegs als Gemeinde, wir haben unterschiedliche Bauphasen und wir haben unterschiedliche Bauleiter. Aber allen ist eines gemeinsam und das können wir auch lernen an der Geschichte von Nehemia. Damals und im Neuen Testament gibt es ein inneres Geheimnis, nämlich, dass das geordnete Miteinander dafür sorgt, dass einerseits Frieden ist, aber andererseits auch, dass ein äußeres und inneres Wachstum stattfindet. Dort, wo die Mauer, so lesen wir in den späteren Kapiteln, das wird noch kommen, werden wir sehen, wo die Mauer wiederhergestellt war, begann Nehemia als Schritt 2 mit der Besiedlung, mit der Wiederbesiedlung des Raumes der Stadt in den Mauern. Denn da war auch noch jede Menge Aufbauarbeit nötig. Es braucht also beides. Ein geordnetes, ein geschütztes Miteinander als Voraussetzung dafür, dass inneres und äußeres Wachstum möglich ist. Für die Gemeinde damals und heute, für die Israeliten in der Stadt Jerusalem. Mit diesem neuen, wiedererstarkten und geschützt gebauten Israel bzw. Jerusalem war es möglich, wieder zu einer wirtschaftlichen Stärke zu finden. War es wieder möglich, sozusagen auch das Umland, was zu Jerusalem gehörte, zu schützen und mit zu wirtschaftlichem Gedeihen zu führen. Und wir werden aber auch entdecken und sehen es auch in der damaligen Zeit, hier auch mitunter unter uns, in Kapitel 4, Vers 4 heißt es dann ganz plötzlich, nachdem so schon einiges entstanden war, plötzlich sprachen die Leute aus Juda, plötzlich sprachen diejenigen, die am Bau mitgewirkt hatten, den Trägern geht die Kraft aus, es liegt zu viel Schutt da, es wird uns nie gelingen, die Mauer aufzubauen. Das ist die Gefahr, das ist die Erfahrung, das ist fast sozusagen ein zwangsläufiges Geschehen, dass wenn man lange an einem Projekt arbeitet, die Motivation ein Stück einen Knick erfährt. Wenn man lange einen Weg geht, die Norddeutschen sagen, die Länge macht die Last, je länger man läuft, desto mühseliger wird es. Den Trägern geht die Kraft aus. Es liegt zu viel Schutt da. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Gruppen, die am Mauerbau mitwirkten, nebenbei ja auch noch ihren Lebensunterhalt versuchten zu sichern. So gut sie konnten, konnten sie arbeiten, ihre Gärten bestellen, ihre Felder bestellen. Sie hatten also eine Doppellast, eine gewisse Zeit zu tragen. Uns geht die Kraft aus. Wann sind wir endlich fertig? Wir kennen das ja manchmal, wenn wir in Urlaub fahren und die Kinder hinten drinnen sitzen. Man ist kaum vom Hof, ist die erste Frage, wann sind wir da? Es ist scheinbar zu lang zu warten. Und hier haben sie gearbeitet, man hat vieles fertiggestellt, man konnte den Fortschritt sehen. Und doch hat man nicht nur den Fortschritt gesehen, sondern auch das, was noch nicht fertig war, den Schutt und die anderen Ruinen, die dort noch herumstanden und die Menge der Arbeit, die offensichtlich so sichtbar vor ihnen immer noch lag und die auch wieder geleistet werden musste. Den Trägern geht die Kraft aus. Es liegt zu viel Schutt da. Wir haben immer die Möglichkeit, wenn etwas entsteht, wenn wir unterwegs sind, wenn wir etwas leben zur Ehre Gottes, wenn wir bauen, wenn wir uns engagieren, darauf zu schauen, was schon geworden ist, das halb volle Glas, oder wir können auch das halb leere Glas anschauen. Im Sacharja-Buch findet sich ein nettes Wort aus dem Kapitel 4, Vers 10. Verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Sacharja, Kapitel 4, Vers 10. Verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Ja, so ein Projekt, der Wiederaufbau einer ruinierten Stadt, der Wiederaufbau einer runtergerissenen Stadtmauer, das ist schon ein riesiges Projekt. Ich denke mir, die ersten Tage hat man nicht wirklich viel gesehen, außer vielleicht, dass man ein wenig Ordnung in die Steine gebracht hat, ein wenig Ordnung in die Kontur gebracht hat, wo überhaupt gebaut werden muss. Nehemia hatte den Bau begonnen. Und dennoch konnten die Leute mit Fug und Recht sagen, es liegt zu viel Schutt da. Es liegt viel Schutt herum. Die Aufgabe ist groß oder zu groß. Verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Das bedeutet, dass wir hinschauen können und sehen dürfen, ja, aller Anfang ist nicht nur schwer, sondern manchmal auch klein. Wir sind ja so weit noch nicht weg von Weihnachten. Und ich denke mir, dass so mancher Engel im Himmel auch gestaunt hat und sich überlegt hat, ob das große Erlösungswerk Gottes mit diesem kleinen Baby wirklich gelingt. Da liegt so ein kleines Baby hilflos und wehrlos in einer Stallung. Und es soll der Retter der Welt sein. Da muss noch viel geschehen. Da muss noch viel werden. Denken wir an das Gleichnis vom Senfkorn, das Jesus gepredigt hat, wo er davon spricht, dass das Senfkorn als Same eines der kleinsten ist auf der Welt und dass doch in ihm, in diesem kleinen Senfkorn, eine große Kraft ist. Und er hat damit deutlich gemacht, das Werk, das ich beginne, ist klein, ist überschaubar, ist übersehbar. Das, was ich hier beginne, ist etwas, was aufs Ganze um mich herum gesehen vielleicht verschwinden könnte. Aber täuscht euch nicht, in diesem kleinen Senfkorn und in dem, was ich tue, in dem, was ich beginne, liegt eine große Kraft. Wer hätte gedacht damals von den Jüngern, dass Millionen und Milliarden Menschen Christus nachfolgen? Wer hätte damals geglaubt, dass in allen Erdteilen, in allen Kontinenten es Gemeinde Jesu gibt, Kirchen gibt, wo er geliebt wird, wo man ihn singt, wo man ihn lobt, wo man zu ihm redet, wo man zu ihm betet, wo Menschen ihn als Heiland und Retter der Welt erkennen? Wir Menschen sehen oft die Anfänge als zu schwach und zu gering an. Wir Menschen haben diese Eigenart, dass wir Anfänge gerne verachten oder herunterreden oder kleinreden. Wir Menschen haben so ein wenig die Haltung, wenn der Weg lang wird, dass wir alles aufgeben, das Ziel aus dem Auge verlieren und dass wir uns hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und vielleicht wieder resignieren. Die Unterschrift, unser Signum, unser Zurücknehmen, dass wir uns wieder innerlich abmelden. Der Teufel fürchtet die kleinen Anfänge der Werke Gottes. Der Teufel fürchtet, wenn Menschen aufstehen, um mit Gott und für Gott etwas zu tun. Der Teufel fürchtet es, wenn Menschen ihre innere Resignation überwinden und ihre kleine Kraft miteinander zusammenlegen. Der Teufel fürchtet es und will es zerstören, will Zwietracht senden, will sozusagen an dieser Stelle dagegen arbeiten. Denken wir auch an die Zeit, als Jesus geboren wurde und er dann als Teufel versucht hat, dagegen zu gehen, indem er über den König Herodes die vielen Kinder um Bethlehem herum und in Bethlehem umbringen ließ. Es ist der Teufel, der entmutigt, der Streit sät und der verhindern will, dass das Werk Gottes gedeiht. Denken wir an das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wo es heißt, dass die Krähen kommen und dass sofort das Wort Gottes aus dem Herzen gestohlen wird. Der Teufel möchte nicht, dass das Wort Gottes in uns wurzelt. Und wo er es nicht verhindern kann, da setzt er auf die Strategie von Sorgen, von Nöten, von Widerstand, wo es dann heißt, und der dritte Ackerboden ist wie der Ackerboden, wo Disteln wachsen und die aufgewachsene Saat ersticken, wo die Sorgen des Alltags das neue Leben von Gott wieder ersticken. In der Vorbereitung für die Predigt fiel mir an dieser Stelle diese kleine Geschichte ein. Ich werde strampeln und trampeln, werde husten und prusten und dir dein Haus zusammenpusten. Es ist aus dieser kleinen Geschichte von den drei kleinen Schweinchen, die auszogen und sich Häuser bauten. Und der böse Wolf kommt und sozusagen ein Strohhaus nach dem anderen und das Holz heißt auch, dann zerstört. Ich werde strampeln und trampeln, werde husten und prusten und dir dein Haus zusammenpusten. Ja, dachte ich, das ist die Gesinnung des Teufels. So geht er auch um und versucht alles, was begonnen hat, schlecht zu machen, zusammenzupusten, zu zerstören, damit es zusammenfällt. Nehemias Herausforderung war, den Bauern und den Mitarbeitern an seiner Mauer immer wieder neu die Motivation hochzuhalten und ihnen deutlich zu machen, wir haben begonnen und wir haben etwas Wunderbares geleistet. Im Nehemia Kapitel 3, 38 heißt es dann, dass die Mauer zur Hälfte gebaut war. Und daran gewannen sie Mut, weiterzumachen. Ja, sie hatten schon etwas geschafft und Nehemia wollte ihnen deutlich machen, das, was wir geleistet haben, das, was wir gebaut haben, das, was wir als Gemeinde geschafft haben, das, was wir als Gemeinde durchgehalten haben bis heute, ein Jahr Corona. mit Maske und ohne Maske, mit Zusammensein und ohne Zusammensein, nur mit Videos, mit Videoverkündigung, jetzt mit Livestream und Präsenz. All das, wir haben einen Anfang gesetzt und wir werden diesen Anfang nicht gering achten. Wir wollen dabei bleiben und weiterbauen. Wir wollen in die Zukunft schauen. Wir haben miteinander bis hierhin zusammengehalten und bis hierhin gearbeitet und zusammengeschafft. Und dann sagen wir mit dem Betern aus dem Hebräerbrief, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehören nicht zu denen, die aufgeben. Wir gehören nicht zu denen, die die Segel streichen. Wir gehören nicht zu denen, die klagen über das, was nicht ist, sondern wir wollen die sein, die glauben und vertrauen, dass Gott seinen Weg mit uns in die Zukunft hat, durch diese Pandemie hindurch. Und dass wir aus dieser Pandemie heraus als Gemeinde nicht schwächer, sondern stärker hervorgehen. Dass wir Widerstände überwinden, so wie Nehemia sie überwunden hat, und das weitergebaut wird, zur Ehre Gottes in der Gemeinde, und das weitergebaut wird zur Ehre Gottes, wie damals Nehemia an der Mauer. Und Gott wird dieses Werk segnen. Er wird diese Gemeinde segnen, so wie er sie durch die letzten 70, 75 Jahre gesegnet hat. Und er wird eine Zukunft für die Gemeinde haben, über diesen Tag hinaus. Wir haben angefangen. Wir sind dabei. Wir sind unterwegs. Wir haben Schwierigkeiten. Wir stecken gerade mittendrin in dieser komischen Zeit mit der Corona-Krise. Aber wir haben eine Zukunft und wir weichen nicht zurück. Wir werden nicht innehalten, stehen bleiben, untergehen. Wir wollen aufstehen, weitergehen, wollen glauben und vertrauen, dass Gott eine Zukunft hat über diese Zeit, in der wir sind, hier hinaus. Amen.